Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Unzählige Blogs, Podcasts und andere Ratgeber helfen potenziellen Gründerinnen und Gründern. Eine zündende Idee allein reicht offenbar nicht. Wer eine eigene Firma gründen will, braucht Durchhaltevermögen und ein tragfähiges Geschäftskonzept. Stefanie Hubmann hat tausende solcher Gründungskonzepte begutachtet. Sie leitete mehr als 20 Jahre die Spezialeinheit der Hamburger Sparkasse für Gründer. Seit 1985 hat das Gründerteam der HASPA mehr als 12.000 Unternehmensgründungen begleitet. Gründungen und Gründungsfinanzierung sind auch immer Herzensangelegenheit für Stefanie Hubmann, seit kurzem aus einem neuen Blickwinkel. Seit Anfang August ist sie Generalbevollmächtigte der Bürgschaftsbank Hamburg und heute unser Gast im Ermöglicher-Podcast. Herzlich willkommen, Stefanie Hubmann. Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist im Jahr 2022 deutlich zurückgegangen, etwa um 9%. Wo sehen Sie da die Ursachen?
Aus meiner Sicht gibt es dafür drei Gründe. Erstens, wir haben eine relativ niedrige Arbeitslosenquote und es gibt da immer einen sehr engen Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Gründertätigkeit. Zweitens, wir haben Fachkräftemangel. Arbeitnehmer können sich ihre Jobs im Moment aussuchen. Und das wirtschaftliche Umfeld ist natürlich sehr herausfordernd. Wir haben gestiegene Zinsen, wir haben eine Rezession, Inflation und Krieg in Europa. Das ist ein Umfeld, in dem nicht besonders viele Menschen auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen.
Jetzt haben Sie die Gründung aus der Arbeitslosigkeit angesprochen. Die Zahlen bei Gründungen mangels besserer Erwerbsalternativen sind deutlich gestiegen. Das klingt nach Gründung aus Not oder Angst, weniger nach Gründung aus Überzeugung. Wie erfolgsversprechend sind solche Unterfangen aus Ihrer Sicht?
Allein die Bezeichnung Gründung aus der Not oder Angst heraus klingt ja nicht besonders vielversprechend. Aus meiner Erfahrung kann ich allerdings nicht bestätigen, dass Gründer, die aus der Arbeitslosigkeit oder aus der Not heraus gründen, häufiger scheitern.
Ein anderer Grund für den Rückgang der Gründungstätigkeit nach der KfW-Studie, dem Gründungsmonitor, resultiert zu einem Großteil aus einem Minus bei Gründerinnen. Warum scheint es immer noch schwieriger für Frauen zu starten?
Ja, dieses Thema ist ja schon mehrfach wissenschaftlich untersucht worden. Da gibt es meines Erachtens auch Studien der KfW. Und das, was ich immer gelesen habe, ist, dass Frauen bekanntermaßen als Angestellte weniger Geld verdienen. Wenn man weniger Geld verdient, hat man weniger Möglichkeiten, Rücklagen zu bilden, kann weniger Eigengeld in Gründungen einbringen. Deshalb gründen Frauen häufiger kleinere Unternehmen. Und kleinere Unternehmen haben in der Regel keine gigantischen Wachstumsperspektiven und somit sind solche Vorhaben für professionelle Investoren zumindest weniger von Interesse.
Die meisten Existenzgründungen sind Neugründungen. Übernahmen machen nur einen kleinen Teil der Existenzgründung aus. Warum trauen sich so wenige an gestandene Unternehmen?
Ja, inzwischen ist es so, dass einige Geschäftsmodelle, denken Sie zum Beispiel an den Einzelhandel oder an Autoreparaturwerkstätten, einfach keine langfristige Perspektive mehr haben. Da weiß man gar nicht, ob es diese Unternehmen in 10 Jahren noch geben wird. Und da überlegt man sich natürlich sehr wohl, ob man so ein Unternehmen kaufen sollte. Und der nächste Aspekt ist halt, dass Verkäufer häufig zu hohe Kaufpreise aufrufen und bei gestiegenen Zinsen sind so hohe Preise einfach nicht mehr finanzierbar.
Etwa ein Drittel der Gründerinnen und Gründer beenden ihre Existenzgründung innerhalb von 3 Geschäftsjahren wieder. Nach 60 Monaten sind etwa nur noch 60% aktiv. Mehr als ein Drittel geben auf. Warum?
Dafür gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Nummer 1 ist zum Beispiel, das Produkt oder die Dienstleistung, die der Gründer anbietet, wird gar nicht wie erhofft angenommen. Oder ein Klassiker ist auch, dass das Vorhaben teurer geworden ist als geplant. Das passiert gerne, wenn der Gründer zum Beispiel bauen muss, um seine Geschäftsidee zu verwirklichen. Und bauen ist ja gerade in diesen Zeiten häufig teurer. Gern genommen ist auch, dass Auflagen von Behörden gemacht werden, die dann auch Geld kosten. Also ich denke da an Brandschutzmaßnahmen. Wir haben gerade das Thema bei Kitas, dass da auch genügend Spielplätze vorhanden sein müssen. Ein großes Risiko ist auch, wenn etwas teurer wird und der Gründer hat keine finanziellen Reserven, dann ist er auf eine weitere Finanzierung angewiesen. Und das sind alles Themen, die natürlich nicht so einfach sind. Ein Thema ist auch, wenn der Gründer kein Eigengeld einsetzt, dann muss er ja jeden Cent als Darlehen verzinsen. Das ist ein Risikopuffer. Und ja, wenn die Liquidität oder Rentabilität nicht gegeben sind und es dann keine Anschlussfinanzierung gibt, wird das schwierig. Auch Gründer leiden unter Fachkräftemangel. Wenn man eine gute Idee hat, aber niemanden hilft, dann ist das schwierig. Was ich auch schon erlebt habe, sind Streitigkeiten unter Gesellschaftern. Der Betrieb läuft eigentlich gut, aber es gibt mehrere Gründer und die bekommen sich dann in die Haare. Auch das kann zum Scheitern einer Gründung führen. Klassiker sind auch Abhängigkeiten von Lieferanten oder von Großkunden. Ja, und wenn ein Kunde nicht bezahlt, kann das auch die Existenz kosten.
Jetzt haben Sie Finanzierungen angesprochen. Finanzierungsschwierigkeiten sind laut Gründungsmonitor insgesamt die zweithöchste Gründungsbarriere. Warum ist das bei der Vielzahl der unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten immer noch so?
Ja, aus meiner Sicht ist es auch so, dass die Finanzierung eines Gründungsvorhabens heute wesentlich einfacher ist als beispielsweise vor 20 Jahren. Früher haben wir immer auf den Einsatz von Eigenkapital gedrungen und heute gibt es auch viele Programme, in denen man gar kein Eigenkapital mehr einsetzen muss. Früher musste man zudem im Vollerwerb starten. Heute kann man sich auch im Nebenerwerb selbstständig machen und dafür Kreditprogramme aufnehmen. Ja, und es gibt auch spezielle Förderungen für Arbeitslose und für Frauen, zum Beispiel auch den Mikromisaninfonds Deutschland. Und in Hamburg gibt es sogar das Kleinstkreditprogramm, das greift dann, wenn eine Bank abgelehnt hat. Trotzdem bleibt festzuhalten, wenn ein Gründer eine Fremdfinanzierung benötigt, muss er bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und Nummer eins ist da das Thema Schufa. Jeder Fremdkapitalgeber guckt sich in der Regel die Schufa an und wenn es dort negative Einträge gibt, wird es mit einem Kredit schwierig. Dann erwarten wir in der Regel auch, dass die Qualifikation des Gründers zum Vorhaben passt und wenn man als Quereinsteiger einen Kredit anfragt, kann es Probleme geben. Ja, und natürlich ist der Businessplan von Bedeutung, denn eine Gründung sollte schon eine Perspektive für eine tragfähige Vollexistenz darstellen.
Als Gründer kann man heute auf eine Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen. Wir haben schon darüber gesprochen. Durch die Digitalisierung haben sich auch viele neue Wege ergeben. Lohnt sich die Hausbank da noch?
Ja, auf jeden Fall. Denn wenn man Kreditprogramme der KfW in Anspruch nehmen möchte, geht das nur über die Hausbank. Denn es gibt bei der KfW das sogenannte Hausbankenprinzip. Und als Unternehmer braucht man ja nicht nur Darlehen, sondern man benötigt auf jeden Fall auch ein Geschäftsgirokonto. Vielleicht benötigt man einen Avalkredit, um die Mietsicherheit darstellen zu können. Und es kann auch sein, dass das Netzwerk der Hausbank hilfreich sein kann.
Sowohl für Banken als auch für andere Investoren benötigen Gründer detaillierte Businesspläne. Darüber haben Sie schon kurz gesprochen. Sie haben bei der Haspa mit Ihren Mitarbeitern pro Jahr rund 1000 Businesspläne gecheckt. Worauf haben Sie besonders Wert gelegt?
Ja, also wie gesagt, wir gucken uns als erstes die persönliche Bonität an. Also wir checken die Schufa, dann gucken wir uns den Zahlenteil an. Sind die Planzahlen plausibel? Ist bei der Finanzierung an alles gedacht? Ist die Finanzierung auskömmlich? Und passt die Qualifikation des Gründers zu dem Vorhaben?
Jetzt haben wir die Zahl von 1000 Businessplänen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hatten Sie geschrieben, dass Sie etwa 350 Vorhaben dann finanziert haben. Das sind auch zwei Drittel, die da rausfallen aus Ihrer Erfahrung. Woran liegt das? Warum scheitern? Beziehungsweise kommen die schon nicht weiter als den Businessplan? Da sind ja dann 600 Businesspläne erstmal abgewählt.
Genau. Also großes Thema ist die Schufa, dass wir halt Anfragen von Menschen bekommen, die privat mit ihren finanziellen Mitteln nicht im Reinen sind. Und da wird das mit einer Kreditfinanzierung für eine Gründung halt schwierig. Also das ist das Thema Bonität, persönliche Bonität. Und darüber redet ein Gründer dann nicht gerne in der Öffentlichkeit, dass er persönlich negative Einträge in der Schufa hat. Das ist das Thema Qualifikation. Und wenn der Businessplan in sich nicht stimmig und plausibel ist, dann kann man keine Kredite zur Verfügung stellen. Oder man muss nochmal nacharbeiten. Aber wie gesagt, Schufa ist ein Hauptpunkt, warum man keine Kredite zur Verfügung stellen kann. Das gilt für klassische Existenzgründungen. Wenn das jetzt ein innovatives Start-up-Unternehmen ist und die Idee wird über einen professionellen Investor, einen Eigenkapitalgeber finanziert, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Investor sich überhaupt nicht für die Schufa interessiert, sondern einfach nur auf die Idee guckt und auf das Gründerteam. Aber Banken, Fremdkapitalgeber achten auf die persönliche Bonität.
Das hiesige Förderangebot variiert ja sehr stark. Wie finden Gründer denn da den richtigen Partner?
Also natürlich kann ein Gründer sich an seine Hausbank wenden, aber man kann sich auch, wenn man gerne eine neutrale Empfehlung haben möchte, kann man sich auch so an die Kammern wenden. In Hamburg ist es die Handwerkskammer oder die Handelskammer. Die bieten auch spezielle Beratertage für Gründer an. Und natürlich im Internet gibt es auch Plattformen, die über Fördermöglichkeiten für Gründer informieren. Da gibt es zum einen die Gründerwerkstatt der jeweiligen Handelskammer oder die Gründerplattform Deutschland der KfW.
Wie bereitet sich dann ein Gründer am besten aufs Bankgespräch vor? Sie haben ja unzählige davon geführt. Was interessiert Sie besonders bei so einem Gespräch, mal abgesehen vom Schufa-Eintrag?
Ja, genau. Ja, mich persönlich interessiert, ob der Gründer Fragen beantworten kann, die sich aus dem Businessplan ergeben. Daran erkennt man, ob der Gründer den Plan selbst geschrieben hat oder ob er den Plan hat schreiben lassen. Und mich interessiert in diesem Gespräch am allermeisten, ob der Gründer hinter seiner Idee steht und ob er überzeugen und verkaufen kann, weil darum geht's letztendlich.
Sie waren lange Leiterin des Gründerzenters der HASPA in Hamburg. Nun sind Sie bei der Bürgschaftsbank Hamburg. Was hat Sie an der neuen Aufgabe gereizt?
Ja, mich hat an der Aufgabe gereizt, dass ich so die Chance habe, das Gründungsgeschäft nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Meine Gesprächspartner sind nämlich jetzt zusätzlich andere Banker, dann die Mitarbeiter in der Finanz- und Wirtschaftsbehörde und auch Politiker. Das war bisher nicht der Personenkreis, mit dem ich viel zu tun hatte. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich glaube, das ist auch wichtig für einen Job in der Bürgschaftsbank, dass man weiß, welche Bedürfnisse die Kunden haben. Und da ich bisher selbst Kunde in der Bürgschaftsbank war mit der HASPA, liegt es nun an mir, die Wünsche der Kunden auch umzusetzen. Also wir als HASPA haben uns zum Beispiel eine digitale Anbindung des Antragsprozesses gewünscht. Und ja, das habe ich mir bis gestern gewünscht und heute liegt es an mir, diese Wünsche umzusetzen. Das wird mein künftiger Job sein. Und darauf freue ich mich ganz doll.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Stefanie Hubmann. Das war sie, Folge 2, Staffel 2 des Ermöglicher-Podcasts. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Dann geht es um den Nachfolgemonitor, eine Studienreihe zur Entwicklung der Unternehmensnachfolgen.